So, herzlich willkommen zum 116. Podcast, Fintech-Podcast von Payment and Banking. Heute zum Thema ICO. Etwas verspätet dran, eigentlich wollte noch Raphael mit dabei sein, der steckt aber im Stau, so fang ich mit dem ganzen Thema an. Zu Beginn wie immer, danke an unsere Sponsoren, SAC, Stolle und Heinz Beratung und den Bankverlag, neu dabei ab September, vielen Dank. Ohne euch wäre die ganze Geschichte so nicht möglich. Wir haben heute das Thema ICO, Initial Coin Offering. Sehr komplexes, nerdiges Thema, wo man durchaus mal aufpassen muss, ob man es alles so richtig versteht und einordnet. Wir haben den Philipp Barnhardt von Blueyard zu Gast. Hi Philipp.
Moin.
Stell dich mal kurz vor. Was macht ihr denn so?
Moin, genau. Ich arbeite als Frühphaseninvestor bei Blueyard und wir sind eine riesige Kapitalgesellschaft, sitzt in Berlin. Wir investieren global und wir haben eine Investment-Thesis, die sich um die Dezentralisierung von Märkten dreht, das heißt die Reduzierung von Marktbarrieren zwischen verschiedenen Parteien, insbesondere natürlich Blockchain-basierte Plattformen, wobei Dezentralisierung nicht nur Blockchain bedeutet, nicht nur Tokens bedeutet, um das klarzustellen. Die Bemächtigung und Bestärkung von Individuen. Das heißt, wir möchten Technologien finanzieren, die den Leuten Superkräfte geben. Für uns bedeutet das insbesondere neue Entwicklerplattformen, Frameworks, Softwarebibliotheken und so weiter. Und dann der dritte Pfeiler ist die Liberalisierung von Daten. Das heißt, wir würden gerne Unternehmer finanzieren, die dafür sorgen, dass das Datengleichgewicht im Internet wieder in vernünftige Bahn gelenkt wird. Und heute haben wir natürlich eine super, super monopolistische Datenungeheuer. Und wie bekommen wir eine Balance oder beziehungsweise wie geben wir den einzelnen Benutzern wieder mehr Kontrolle und Hoheit über ihre Daten? Das ist Blueyard und ich kümmere mich in unserem relativ kleinen Team vor allen Dingen um neue Blockchain-Projekte. Das heißt, ich verbringe viel Zeit mit Blockchain-Unternehmern, die gegebenenfalls ein ICO planen, aber teilweise auch bereits einen durchgeführt haben. Das bedeutet auch das Lesen von vielen Whitepapern. Wir haben unser Fonds gibt es seit 2016. Wir haben 10 Investitionen seitdem getätigt und die interessanten sind vor allen Dingen Protocol Labs. Das ist ein Softwareunternehmen aus den USA, was das IPFS Open Source Projekt vorantreibt und was auch die kommerzielle Entität hinter dem Falcon ICO war. Das ist ein ICO, der aktuell gerade noch läuft, über 200 Millionen US-Dollar geraced hat und bei dem wir auch direkt in Token investiert haben. Das heißt, als traditioneller Venture Investor investieren wir in Equity und auch in Token.
Okay. Der Raphael kam dazu. Raphael, kannst du uns hören und steigst in Runde 2 ein? Ah, noch nicht. Okay. ICO, die Schwierigkeit. Wie würdest du es denn in einem Satz definieren? Geht es überhaupt oder versuch's einfach mal?
Ich versuch's mal. Ja, ICO steht für Initial Coin Offering. Das bedeutet im Prinzip, Investoren oder Geldgeber bezahlen einen fixen, festgelegten Preis von dem Projekt oder von der Blockchain oder von der Plattform und bekommen dafür eine fixe Anzahl von Token. Token ist in dem Fall eine spezielle Kryptowährung im Kontext des Projektes. Und ein Token ist, wie gesagt, eine Einheit von dieser Kryptowährung wie ein Bitcoin. Und in der Regel, wenn ein Netzwerk startet, wenn es ein ICO gibt, gibt es eine sogenannte Genesis-Allokation, die verkauft wird. Und daran partizipierst du eben als Investor. Das war jetzt ein bisschen mehr als ein Satz.
Das war ein Satz. Genau. Aber vielleicht dann nochmal reinzugehen. Was ist denn wenn ich mir so einen Token kaufe bei so einem Initial Coin Offering, was ist denn der Wert dahinter oder wie entsteht denn der Wert? Ja, weil du meintest ja gerade, es ist eine spezielle Form der Kryptowährung, das verstehe ich soweit, aber auch da muss es ja irgendeine Art von Preisbildung geben, beziehungsweise irgendjemand muss ja glauben, dass dieser Token X Bitcoin oder X Ether oder sogar X Dollar wert ist. Ja, wie entsteht denn dieser Wert?
Der Preis bei der Ausgabe des Tokens wird vom Netzwerk oder beziehungsweise vom Projekt festgesetzt. Das heißt, das Projekt hat eine gewisse Allokation oder beziehungsweise es gibt ein ökonomisches Modell im Hintergrund, das aussagt, wie viel Token es über die Laufzeit des Projektes geben wird. Es kann eine fixierte oder eine nicht fixierte Anzahl sein. Es gibt Inflation oder es gibt verschiedene Hebel, die da eingebaut werden können. Aber im Prinzip am Anfang setzt das Netzwerk den Preis fest. Das heißt, wenn du in der Regel ist es sowas, du investierst ein Bitcoin oder ein Ether und bekommst dafür vielleicht 5.000 Token von diesem Projekt. Das ist am Anfang. Sobald diese Tokens nachher frei handelbar sind, das heißt, sobald sie auf einer der größeren Exchanges verfügbar sind, richtet sich oder beziehungsweise richtet sich der Preis ganz natürlich durch die Nachfrage und das Angebot.
Wie weit hat das denn was damit zu tun, dass die Firma, die diesen ICO macht, wie weit hat das was mit dem Geschäftsmodell zu tun, der Wert des Tokens? Weil nach meiner Vorstellung kann ja eigentlich jede Art von Firma jetzt beschließen und sagen, ich initiiere so ein Initial Coin Offering und verkaufe die Tokens und finanziere mich dazu. Wie spielt das Geschäftsmodell rein?
Richtig. Tatsächlich machen das viele Unternehmen genauso. Sie überlegen sich einen relativ fixen Betrag, den sie brauchen. Also sie wollen einfach einen gewissen Betrag raisen durch den ICO. Und dadurch, dass eine gewisse Anzahl von Token in der Genesis-Allokation verteilt werden, ergibt sich daraus danach auch die Bewertung. Das heißt, Unternehmen X oder Projekt X braucht 50 Millionen, weil sie denken, das brauchen sie über die gesamte Laufzeit des Projektes. Wichtig ist, dabei im Hinterkopf zu behalten, dass viele Projekte davon ausgehen, dass sie nur ein einziges Mal eben Geld einsammeln, dass sie über die Laufzeit des Projektes nicht weitere Token verkaufen und es nicht nochmal eine zweite oder eine dritte oder eine vierte Finanzierungsrunde gibt. Dass genau in dem Fall diese Token oder beziehungsweise diese 50
das
heißt, Millionen.
Das ist eine Einmalfinanzierung, ist im Prinzip
richtig,
eine Einmalfinanzierung.
Richtig, genau.
Wir gehen davon aus, dass sie keine weiteren Runden brauchen, wie man es sonst von klassischen Startups sieht, sondern einmal Projekt beschrieben, ICO machen, dafür brauche ich jetzt so und so viele Millionen Dollar und das ist so eine Art Einmalfinanzierung, kann man sich so ungefähr vorstellen.
Genau.
Ja, okay. Warum machen die denn sowas? Warum gehen die nicht an den normalen Markt und sagen, ich hole mir normal Geld?
Das können verschiedene Projekte machen, das ja teilweise auch noch. Vor allen Dingen, wenn sie noch kein Produkt haben oder es einfach noch nicht viel mehr gibt als ein White Paper. Gibt es verschiedene Projekte, die auch traditionelles Equity, eine traditionelle Equity-Finanzierung durchführen, um dann eben einen gewissen Runway zu haben, um ein Projekt zu bauen oder ein Produkt zu bauen und danach halt dann oder ja an irgendeinem späteren Zeitpunkt ein ICO durchzuführen. Aber der Grund, warum viele Leute oder viele Projekte eben ein ICO durchführen, ist vor allen Dingen, dass sie dadurch eben eine sehr frühe große Teilnehmerzahl an diesem Projekt ökonomisch incentivieren können, dass diese danach, sobald das Produkt oder beziehungsweise dass die Plattform live ist, das Projekt benutzen und auch incentiviert sind, mehr Leute dazu zu bringen, es zu benutzen, weil sie einen ökonomischen Incentive halten, den Token in dem Fall, der an Wert oder in der Regel an Wert gewinnt, wenn mehr Leute das Projekt benutzen.
Das heißt also, der Käufer ist in der Regel auch der Nutzer.
Ja, idealerweise,
ja. Genau. Um das direkte Interesse zu haben.
Genau.
Das hat aber, also um vielleicht auch aus dieser Finanzierungsecke, ich erwerbe dort keinerlei Anteile oder auch keine virtuellen Anteile oder irgendwas an der Company. Das heißt, auf der Equity-Ebene ändert sich da gar nichts, oder? Oder wie wird denn das bewertet aus der Firma? Das ist einfach Fremdkapital dann für die Firma, oder wie kann man sich das vorstellen?
Richtig.
Fremdkapital.
Richtig.
Okay.
Genau.
Okay.
Viele, also um genau zu sein, viele Projekte lassen das über eine Foundation, über eine Stiftung laufen. Und diese Stiftung besitzt dann das Vermögen und hat ein Anlagevermögen. Und die Stiftung hat eine gewisse Mission, ein gewisses Ziel. Und das Unternehmen, was eigentlich das Projekt gestartet hat, ist dann nur noch ein Dienstleister zu dieser Stiftung.
Mhm. Ja. Gut, jetzt zweiter Versuch. Der Raphael ist da. Raphael, du hattest noch einen Punkt? Ah, im zweiten Versuch auch nicht. dann mach ich mal weiter. Okay, soweit verstanden. Klingt aber schon so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen nach Wildwest, halbseriös, weil gibt es irgendwelche Regeln, wie du so ein ICO machen kannst? Oder kann, also mein, unabhängig davon, dass ich natürlich in der Lage sein muss, technologisch einen Token zu programmieren, der auf irgendeiner Blockchain-Technologie basiert, Ethereum oder was auch immer. Das ist mal die eine Geschichte. Aber unter der Voraussetzung, ich kann das, kann ja jeder rausgehen und sagen, ich mache das mal. Das heißt, es ist im Prinzip eigentlich ein komplett unregulierter Markt.
Richtig. Aktuell gibt es praktisch keine Regulation oder Regulatorik. Die Spanne aber der Seriosität ist relativ weit. Es gibt natürlich sehr seriöse Projekte, die volles KYC-AML-Prozedere durchführen. Und wo du nur als akkreditierter Investor nachher auch investieren kannst. Es gibt aber natürlich auch das komplette Gegenteil, wo es nur eine Wallet-Adresse gibt, an die du Geld senden kannst, über Bitcoin Ether, und du kriegst dann einen Token zurück.
Okay, ja, also das heißt, das ist alles noch so ein bisschen Findungsphase in dem Sinne, wie, also,
genau.
So,
okay. Was man noch sagen kann, es gibt schon gewisse Best Practices mittlerweile. Es gibt verschiedene Slack-Communities oder auch auf Reddit oder auf Twitter, wo die eigentlich im Prinzip jedes Projekt mittlerweile ein AMA durchführt. Viele Projekte machen auch sowas wie eine Roadshow. wo sie in verschiedene Städte gehen und dort eben Meetups veranstalten und einfach den Leuten die Möglichkeit geben, viele Fragen zu stellen. Das ist mittlerweile, das gehört schon zum guten Ton. Auch, dass zusätzlich zu diesem originalen White Paper auch detaillierte Statements produziert werden, wie das Geld nachher verwendet wird und wie da die Geldflüsse sind, wer wie viel irgendwie bekommt, wie Leute, wie entsprechend Advisor zu einem Team incentiviert sind, wie das Vesting aussieht und so weiter und so fort. Also mehr Informationen, umso besser natürlich. Aber
okay. Wie erklärt, jetzt habt ihr ja auch, also ihr als Blue Yard, ja, wie du es vorher gesagt hast, auch in einem ICO investiert, nämlich in den Falcon ICO. Wie finden das denn eure Investoren, da das ja relativ, wie gesagt, unregulierter Markt, auch mit entsprechenden Risiken, ist das nicht nochmal mehr Risiko für den Risikokapitalgeber als sowieso schon VC-Business?
Ja. Wir glauben, also vor allen Dingen im Kontext von Falcon sind die Risiken vielleicht nicht unbedingt in der Regulatorik, beziehungsweise nicht direkt. Filecoin ist auch noch eine besondere Geschichte, da Filecoin nach wie vor von Protocol Labs vorangetrieben wird und wir ein Equity Investment in Protocol Labs haben, was bedeutet, dass wir eigentlich auf eine gewisse Weise einen Hebel zu Corporate Governance besitzen. Das haben verschiedene andere Investoren, die jetzt nur in Filecoin investiert haben, ja eigentlich nicht.
Das heißt, uns nochmal für die Hörer nochmal klar, das heißt, ihr seid sowohl ganz normal als Equity Investor in der Company investiert und habt auch an dem Token Sale teilgenommen. Ja, das
richtig.
Heißt, es ist halt eigentlich
richtig.
So böse formuliert, wenn man es jetzt in der normalen Finanzierungswelt sagen würde, ihr profitiert von beiden Seiten. Ja, also sowohl vom Token als auch, selbst wenn der Token nichts wird, immer noch auf der Equity-Seite oder
seid abgesichert. Ja? Klar, wobei wir natürlich glauben, deswegen haben wir natürlich auch investiert. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen der Product Clubs Finanzierung, was eine Seed-Finanzierung war, und der Falcon-Investierung, was eher in der Höhe oder in der Größenordnung einer Series A war. Wir glauben natürlich, dass ein Großteil der Wertschöpfung, dann auch der finanziellen Wertschöpfung, aus dem Token kommt und nicht von der Equity-Seite. Da Product Clubs wirklich nur eine Company ist, die verschiedene Projekte launcht, die oder verschiedene Netzwerke launcht und diese Netzwerke nachher ihren eigenen Token besitzen und die Wertentwicklung in Token liegt, nicht im Equity der Company.
Okay, ja klar. Also meine Sicht war ja auch gar nicht in dir, aber einfach nur vom Verständnis, da sagst du, ihr seid nicht der normale ICO-Investor in dem Fall, aber es könnte auch andere Fälle geben, wo ihr sagt, wir nehmen einfach nur am Token-Sale teil. Ne? Und,
absolut.
Oder wird vermutlich auch irgendwann kommen, je nachdem. Wie wird das Thema denn so in der, sagen wir mal, VC-Community so gesehen? Gibt es da viele andere, die da schon sagen, also jetzt unabhängig davon, ob die jetzt beide Sachen machen oder nur Token Sale, die da reingehen, oder ist es noch sehr, sehr exotisch?
Ich glaube, es ist noch relativ exotisch. Ich glaube, es gibt viele Investoren, die ein großes Interesse haben, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, die ganz bestimmt auch eine sehr, sehr, sehr intelligente Meinung zu dem Thema haben. Viele Investoren können aber heute noch gar nicht in Tokens direkt investieren, da sie per LPA, also dem Vertrag zwischen zwischen den Investoren in dem Fonds und den Partnern, nicht direkt in Tokens oder beziehungsweise in andere Anlageklassen als Equity eben investieren können. Ich glaube, da warten viele noch ab, wie sich die frühen Versuche oder Experimente entwickeln. Ja. Und in der Gruppe sind wir mit dabei.
Ist es denn, oder glaubst du denn, dass das wirklich eine alternative Finanzierungsform werden kann? Also, dass man sagt, okay, wenn ich ein Unternehmen habe und irgendwann mal auch das breiter ist und sagst, okay, ich überlege mir, mache ich Eigenkapital, mache ich Fremdkapital oder mache ich ICO? Kann das so weit gehen?
Ja, wenn es Sinn macht. Wir wollen was wir nicht unbedingt sehen wollen, ist tokenisiertes Equity, wo dann nur ein ICO durchgeführt wird, um nachher dann Geld einzusammeln. Der Token soll ja wirklich einen sogenannten Utility-Wert im Netzwerk oder im Produkt besitzen. Der soll wirklich intrinsisch Sinn machen. Und wenn er das nicht tut, dann wird mir das in der Regel nicht so spannend.
Ja, jetzt ihr vielleicht, aber die Frage ist natürlich, wie sieht das eine Company? Ja? Also sagen wir immer auch nochmal eine Marktfrage. Also mit Utility meinst du, dass der Token selber auch einen Produktwert hat? Also einfach zur Erklärung, dass er nicht einfach nur dazu dient, das Unternehmen zu finanzieieren. Sondern weil da ja die große Frage ist, wenn der nur dazu dient, das Unternehmen zu finanzieren, was ist denn der Gegenwert? Dann kommt man ja sofort in die Diskussion, kriegt der dann irgendwann auch mal eine Dividende oder kriegt er keine Dividende?
Richtig.
Was passiert, wenn das Unternehmen verkauft wird?
Richtig.
Wenn es dann mehr oder weniger wert? Das ist ja auch noch eine Diskussion, die wahrscheinlich gar nicht klar ist. Also weder geregelt ist, beziehungsweise im Moment könnte man es ja machen, wie man will. Ja, man könnte ja auch einen Token oder könnte auch ein ICO machen, sagen, das ist reiner Equity-Token und es gibt vielleicht mal eine Dividende oder wie auch immer. Also es,
genau.
Dadurch, dass es nicht reguliert ist, ist das ja
durchaus genau. möglich. Ja? Nur mit dem Unterschied, dass du dann als Anleger kein legales Recht hast, irgendwie deine Bedürfnisse beziehungsweise deine Interessen vor Gericht durchzusetzen. Ich meine, du hältst ja im Prinzip dann nichts.
Klar, ne? Also dass das ein Risiko ist, was es jetzt ja auch ist, und zu sagen, dass du halt dich am Schluss jetzt auch deine Anlegerrechte oder der Anlegerschutz ist natürlich minimal. Ja? Also was ich so ein bisschen interessant finde, ist, dass wir haben ja in den letzten paar Jahren, also vor allem ausgehend von der Finanzkrise, immer mehr Regulatorik erfahren, weil der Anleger muss geschützt werden und hier muss er geschützt werden und die Banken müssen jetzt das tun und Informationspflicht und so weiter. Und hier entsteht jetzt so eine Anlageklasse, Hochrisiko, hochvolatil in dem Sinne, ohne jegliche Regulatorik. Das ist ja genau die Gegenbewegung so ein bisschen, oder? Das ist
wirklich absolut.
Komplette Demokratisierung mit allen Vor- und Nachteilen. Ja? Also ich hatte gestern auch so eine Diskussion zu dem Thema gesagt, das ist sehr ähnlich wie The Big Short, wie diese Companies, die mit Penny Stocks gearbeitet haben. Ja? Man konnte sehr, sehr viel Geld verdienen, aber am Schluss war es auch vielleicht auch einfach weg. Ja? So, und dann lief es auch noch ohne Regel. Hinkt der Vergleich oder ist es schon ein bisschen so?
Na, schon ein bisschen so. Aktuell hast du wirklich ein wilder Westen. Es gibt keine Regulatorik. Es gibt verschiedene regulatorische Stimmen, die mittlerweile, die teilweise ein bisschen lauter werden, teilweise weniger laut sind. Aber aktuell hast du als Anleger, es gibt keinen Anlagerschutz. Gibt es nicht. Es gibt keinen Gesetzentwurf oder beziehungsweise es gibt kein Framework, wonach diese ICOs durchgeführt werden. Das ist ja im Prinzip auch alles, wie gesagt, dezentral. Es ist ja oftmals, werden sich da auch Länder ausgesucht, die dem Ganzen ein bisschen oder dem Thema ein bisschen eher entgegengehen oder entgegensprechen, um anderen Ländern beziehungsweise anderen Distrikten eben auch aus dem Weg zu gehen, wo das eventuell ein größeres Risiko sein könnte in der Zukunft.
Glaubst du, da wird die... Also, schwierige Frage, ja. Also, oder beziehungsweise eigentlich auch doofe Frage. Natürlich wird da vermutlich irgendwann der Gesetzgeber mal reingrätschen müssen, vermutlich. Wenn zum ersten Mal große Verluste entstehen, das ist ja oft so, solange da alle davon profitieren, sagt ja keiner, dass da irgendwas reguliert werden muss. Aber es wird natürlich, wie du auch gesagt hast, dass die Seriositätsspanne riesengroß ist. Das heißt aber auch, da wird irgendwann mal Geld weg sein, ne? So von Anlegern, und dann werden Gesetzgeber da rein grätschen. Passiert das schon oder glaubst du, die warten noch, dass mal wirklich was passiert?
Ja. Ja, teilweise passiert schon. Es gab ja diese große Ankündigung von der SEC in den USA Mitte Juli, glaube ich, wo ein gewisser ICO als Verbot beziehungsweise als nicht rechtens eingestuft wurde. Und absolut auch verständlich oder nachvollziehbar. Die SEC sagt im Prinzip, dass gewisse Tokens einfach tatsächlich Securities sind und dementsprechend auch reguliert werden müssen. Und das ist natürlich insbesondere problematisch, da in den USA natürlich nur akkreditierte Investoren in Securities investieren dürfen und die SEC auch einen relativ globalen Arm hat. Das heißt, wenn jetzt ein Projekt in den USA anfängt, Tokens zu bewerben oder beziehungsweise auszugeben und US-Amerikaner eben investieren, dann hat die SEC die Hoheit, da wirklich nachher sich durchzusetzen, was ein Problem ist für verschiedene Projekte. Genau, also ich glaube, die Regulatorik ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber aktuell ist es eher noch so ein Schuss vor dem Bug von verschiedenen Projekten, aber viel passiert ist noch nicht. Also ich glaube, der Gesetzgeber oder die Regulatorik arbeitet gerade noch hinter verschlossenen Türen.
Wie kann ich mir das vorstellen danach? Also das eine ist ja, den Token zu kaufen und danach diesen Token zu handeln, ne? Oder wieder zu verkaufen, ne? Wie läuft sowas ab? Gehe ich dann als jemand, der so ein ICO starten will, verhandle ich mit den ganzen Exchanges, die jetzt auch eher, die man eher so aus der Cryptocurrency-Welt kennt und sagt, hier, liebe Exchange, was auch immer, liebes Kraken oder was auch immer, willst du meinen Token handeln? Läuft das so ab und ich mache das eigentlich im Einzelverhältnis oder geht es umgekehrt, dass die auf einen zukommen und sagen, oder wie passiert sowas?
Beides. Die Projekte gehen auf die Exchanges zu, die Exchanges gehen auf die Projekte zu. Es ist natürlich von Interesse, es ist im Interesse der Exchanges, wenn ein erfolgreicher Token oder ein Token, der eine besonders hohe Liquidität besitzt und dadurch natürlich auch ein hohes Handelsvolumen besitzt, bei ihnen gehandelt werden kann. Und von dem her auf jeden Fall gehen beide Seiten aufeinander zu.
Okay, ja, das heißt, es ist auch ein gewisses, also je mehr Exchanges einen SEO-Token handeln, desto eher ist es wahrscheinlich auch eine seriöse Geschichte, weil die werden sich das Ding ja auch angucken und keine Exchange hat ja ein Interesse dran, irgendwas zu handeln, wo danach, wo es nach 2-3 Monaten heißt, alles Quatsch oder kein Wert mehr.
Sicher.
Also gewisser Proof.
Gewisser Proof, aber auch mit Vorsicht zu genießen. Es gab mehrere Fälle, wo verschiedene Token nach relativ kurzer Zeit wieder abgesetzt worden sind, weil die Community nachgeschrien hat, das ist ein Scam, das passt alles nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, die Exchanges sind natürlich vor allen Dingen handeln in ihrem eigenen Interesse. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich Geld zu verdienen mit Projekten, die eine hohe Liquidität mitbringen und ein hohes Handelsvolumen, vor allen Dingen eben nach dem Start oder beziehungsweise nach dem Start des Tradings, des initialen Tradings, wo viele Leute dann eben einfach verkaufen wollen, weil viele Leute einfach investieren, weil sie spekulieren. Dann kann es dann schon passieren, dass es ganz schnell wieder weg ist.
Wie ist denn der Zusammenhang zwischen der Cryptocurrency, ja, wo man ja auch in den letzten, haben wir ja vorher kurz gesprochen, wo es ja auch jeden Tag neue, in der letzten Zeit jeden Tag neue Höchststände gibt, oder es geht eigentlich immer nach oben, und den ICOs. Ist da irgendein Zusammenhang oder kann man sagen, dadurch, dass jetzt mehr und mehr ICOs mit auch hohen Beträgen initiiert werden, hat das auch eine Auswirkung auf den Kurs von vor allem Ether, was auf der Ethereum-Blockchain ist, oder hat das eigentlich nichts miteinander zu tun?
Doch, sicherlich. Es ist schwer, das natürlich zu quantifizieren, aber größere ICOs, die auch ein großes Profil in der Community haben, weil sie ein tolles Team haben oder beziehungsweise ein besonderes White Paper, einen besonderen technologischen Ansatz besitzen und so weiter und so fort. Einfach ICOs, die ein großes Volumen haben, ziehen auch gewisse Preisänderungen zwischen in Ether und in Bitcoin mit sich. Was viele Leute machen mittlerweile, sie wechseln oder sie bezahlen Bitcoin, um nachher in einem ICO zu partizipieren. Sobald der ICO vorbei ist und der Token frei handelbar ist, handeln sie oder verkaufen sie den Token gegen in Ether und kaufen eben in den Aufwärtstrend von Ether mit ein.
Ja, okay, ja, das ist mir klar. Aber es ist am Schluss reine Spekulation in dem Sinne.
Ja, für viele Leute, ja.
Hat relativ wenig mit dem eigentlichen Modell der Company.
Für viele Leute, ja.
In dem
genau. Sinne. Wobei man sagen muss, Spekulation ist nicht unbedingt falsch. Vor allen Dingen in den frühen Tagen von einem Projekt ist es vielleicht ganz wichtig, dass es eine gesunde Anzahl von Spekulanten gibt, weil Spekulanten natürlich an irgendeinem Punkt die Liquidität des Tokens vorantreiben oder beziehungsweise
sitzen. Klar, ja, das ist ja, und das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja jetzt keine, auch nicht wertend, die haben halt nur ein anderes Interesse dran, ne, an dem Thema. Ein relativ banales Interesse. Um nochmal vielleicht kurz zu euch aus Blueyard zurückzukommen, wie habt ihr denn die Entscheidung gefällt, da reinzugehen in so ein Thema, in so ein wirklich sehr, sehr früh in so ein Thema, sehr riskant in so ein Thema? Ich kenne ja viele andere VCs, die ja beim Thema Risiko ja immer konservativer werden, wo man sich oft halt fragt, seid ihr überhaupt noch Risikokapitalgeber oder wollt ihr eigentlich Festgeld anlegen? Und jetzt ihr in eine andere Richtung, wo ihr Geld reingibt und im Thema, ja, ihr habt jetzt diese, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Doppelabsicherung, die du gerade erwähnt hast, aber trotzdem ist das hochspekulativ. Wie viel musstet ihr da diskutieren oder war das für euch relativ klar, dass ihr sagt, hey, das ist interessant, das passt in unsere Story rein, das machen wir jetzt?
Bei Falcon war es relativ schnell klar. Was natürlich auch begünstigt dadurch ist, dass wir einen proprietären Zugang zu dem Team haben, das heißt, wir haben Anfang 2016 bereits in Product Labs investiert. Das heißt, wir haben diese ganze Entstehungsgeschichte. Also Falcon als Konzept gab es schon, Falcon gibt es ja aktuell heute noch nicht. Falcon ist heute nur ein White Paper. Aber Falcon ist im Prinzip nur der ökonomische Incentive Layer auf einem anderen Open Source Projekt, was IPFS heißt. Und IPFS ist ein dezentrales Filesystem mit einer relativ hohen Verbreitung im Internet mittlerweile. Das ist eines der am schnellsten wachsenden Internetprotokolle weltweit und auch aller Zeiten. Und das war Anfang 2016 hat sich das so ein bisschen abgezeichnet. Im Laufe des Jahres wurde es immer klarer. Und wir waren relativ nah oder relativ eng an den Diskussionen beteiligt. Wie könnte denn so ein ICO aussehen? Falconer bzw. Product Labs hatte schon Mitte 2016 über einen ICO nachgedacht, bevor der großen Welle jetzt. Und wurde dann aber mehrmals verschoben. Und von uns war von Anfang an immer klar, dass es eines der besten Teams ist im Bereich Falcon oder beziehungsweise ein dezentrales Fallsystem macht extrem viel Sinn, vor allen Dingen im Kontext von unserer Investment-Thesis, wo wir wirklich grundlegende Infrastrukturänderungen im Internet finanzieren möchten. Und Dateien oder beziehungsweise Datenaustausch ist eines der größten Punkte.
Das heißt, es war auch nicht immer von Anfang an klar, dass die überhaupt ein ICO machen. Es hätte auch sein können, dass die ganz normal Equity-Investments oder wie auch immer sich finanzieren und da gar nicht reingehen.
Also Anfang 2016 war nicht klar. Genau, da war das zum Beispiel noch gar nicht klar. Aber dann an irgendeinem Punkt war das relativ klar. Und dann für uns gerade weil wir den Zugang haben, weil wir von Anfang bei den Diskussionen beteiligt waren, war das für uns auch klar, dass wir da investieren möchten.
Jetzt entstehen da ja, hattest du ja vorher auch gesagt, relativ hohe Finanzierungsbeträge in solchen ICOs. Ja. Du hast jetzt irgendwann mal 50 Millionen, es gibt glaube ich auch welche, die 100, 200 Millionen da aufnehmen. Da kommen ja ganz andere Herausforderungen auf so eine Company zu. Wenn die auf einmal 200 Millionen geraced hat und eigentlich recht früh ist, sie hat vielleicht ein White Paper, vielleicht haben sie ein MVP oder irgendeine Implementierung, aber eigentlich sind die sehr, sehr früh und auf einmal haben die 200 Millionen. Ja, was macht, also ganz blöde Frage, das heißt doch sofort Asset Manager einstellen, der gucken muss, was mit der Kohle passiert oder was machen die damit.
Oder sie kaufen eine Insel oder legen ihren eigenen Venture-Fonds auf. Das ist Realität. Verschiedene Projekte folgen das. Das ist eine gute Frage, wie wenn du als Projekt, vielleicht hast du davor eine Million oder zwei Millionen oder vielleicht auch weniger, vielleicht auch gar nichts, wie gibst du auf einmal 100, 200 Millionen US-Dollar aus? Das ist eine Frage, die viele Projekte noch beantworten müssen oder beziehungsweise vor allen Dingen auch gegenüber ihren Anlegern beantworten müssen. Das Erste, was viele Projekte natürlich machen, ist, wenn der ICO abgeschlossen ist, halten sie in der Regel das ganze Vermögen ja in ETH oder in Bitcoin, dass sie das eben diversifizieren. Da gab es dann auch kritische Stimmen, warum gerade ein dezentrales Projekt, nachdem es 200 Millionen US-Dollar geraced hat, anfängt in traditionelle Bonds und sogar in Gold zu investieren. Aber aus der Sicht des Unternehmers macht das natürlich Sinn, weil du willst dich ja nicht die ganze Zeit auf CoinMarketCap dir die Preise angucken und hoffen, dass dein ICO, der 200 Millionen eingebracht hat, nicht plötzlich nur 100 Millionen oder 50 Millionen wert ist. Du weißt es nicht.
Genau. Ja, das ist klassisches Asset Management-Job, ja. Zu sagen, ich habe jetzt 200 Millionen in einer Asset-Klasse, ist gleich Ether, vielleicht nicht so schlau, sondern einfach ein paar andere herzulegen.
Ja? Dann ist natürlich die Diskussion, wie setzt du das ein? Es gibt bei manchen Projekten kannst du dir vorstellen, es macht eventuell schon Sinn oder es gibt wirklich auch einen Weg, 200 oder 100 Millionen nachher dann einzusetzen. Bei anderen Projekten musst du dann vielleicht schon genauer nachdenken. Da denkst du dir, okay, vielleicht sind sie jetzt einfach finanziert über 50 Jahre und unser 50-jährige Projekt und alles ist gut. Ja. Man weiß es nicht so genau.
Ja, genau. Also das ist klar, ja, das ist glaube ich das, was du dir theoretisch ja bei jedem Investment überlegst, was machen die danach mit der Kohle und setzen sie die sinnvoll ein oder haben sie überhaupt die Möglichkeit, die sinnvoll einzusetzen? Ja. Jetzt gab es ja auch immer mal wieder Cases, wo bei ICOs auch dann am Schluss Geld irgendwie weg war. Das ist, was ja auch nicht zum Thema Seriosität von solchen Sachen beiträgt, ja, aus unterschiedlichen Gründen.
Mit einfach weg, meinst du, dass Leute zu viel Geld bezahlt haben oder dass es ein Scam war? Oder dass wirklich einfach Geld gefehlt hat?
Ja, ich glaube, da gibt es dann unterschiedliche Gründe. Ja. Das eine ist wirklich technologisch, war Geld weg. Es hat gab irgendwelche Sicherheitslücken, also wie bei einem der ersten, wie der DAO, ICO und so weiter, da war ja auch einfach erstmal Geld weg. Beim anderen ist es genau solche Sachen wie, es wird in irgendwas rein investiert und kein Mensch weiß, wo das Geld hingeht. Ja, weil ja auch da ja keine Kontrolle ist. Also auch keiner der Käufer hat eine Kontrolle darüber, was die mit der Kohle machen. Wie du gesagt hast, Insel kaufen. Ja. Insel kaufen ist ja auch eine Art von Geld weg. Ja. Oder es ist. Es ist ja nie weg, hat ja nur jemand anders. Ja? In dem Sinne. Aber da ist Kontrolle eigentlich nicht möglich, oder?
Es sei denn, dass das Team treibt die Kontrolle wirklich voran. Es gibt verschiedene, es gibt ein gutes Beispiel, das Aragon, ist auch ein Projekt, was Mitte oder Anfang Mai Ethereum oder beziehungsweise ein ICO im Wert von mehreren 10 Millionen hatte und die jetzt einfach eine komplette volle Transparenz praktizieren, wo sie wirklich genau sagen, wo ihre Zahlungen hingehen, also die komplette Buchhaltung ist öffentlich, mehr oder weniger. Also die meisten Projekte machen das natürlich nicht, aber sie versuchen durch ein offenes, also eben einen offenen Standard zu erstellen und dann auch wirklich mehr Leute dazu oder mehrere Projekte dazu animieren, da mitzumachen. Aber du hast recht, der Anleger hat per se kein Recht auf die Transparenz. Das ist, aber es gibt auf jeden Fall gewisse Entwicklungen, es gibt verschiedene Entwicklungen, die in die Richtung gehen und was langfristig auch gut ist. Und das ist, glaube ich, auch allen klar.
Okay, ja. Also, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger drüber reden, weil es ja wirklich ein komplexes Thema ist und die ganzen Zusammenhänge mal wirklich zu verstehen, ist auch nicht in einer halben Stunde Podcast getan. Hast du noch Themen, wo du sagst, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen oder ist wichtig, dass man es versteht im Gesamtkontext ICO, vielleicht ein Blickwinkel, den ich jetzt nicht hatte?
Vielleicht noch, wann sollte man überhaupt über ein ICO nachdenken als Projekt? Und kann da unsere oder meine Perspektive geben und das ganz einfach, wenn es Sinn macht. Es ist wirklich, wann macht ein Token wirklich Sinn in einem Projekt oder beziehungsweise wann hat ein Token wirklich Utility in einem Produkt oder in einer Plattform? Nur dann macht es auch nachher Sinn, über einen Token Geld zu raisen. Also gerade die Regulatoren werden ganz bestimmt auf die Projekte zurückkommen, die eben das nicht verfolgen, wo ein Token nachher dann nur ein Placeholder für Equity ist oder beziehungsweise nur ein Placeholder für eine Finanzierung ist. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu verstehen und danach zu vollziehen, dass da, also wenn es auf jeden Fall Probleme gibt, und es wird auf jeden Fall noch Probleme geben mit der Regulatorik, da wird es anfangen.
Okay, ne, dass man da, das heißt, du siehst auch für die reine Finanzierungsfunktion im Sinne des ICOs, das klingt jetzt nicht so, wo du sagst, das macht großartig Sinn, sondern sagst, es muss immer eine Verbindung zum Projekt geben, sonst ist das eigentlich aus deiner Sicht, also nicht nur sinnlos, sondern auch halb seriös nur, ne? Vielleicht auch noch da nochmal eingehen, wann macht Sinn, wie weit muss aus deiner Sicht das Projekt sein oder ist es eigentlich egal? Das kann ja sein von, ich habe nur, früher hat man gesagt, nur eine PowerPoint oder nur ein White Paper dazu oder ich habe wirklich schon ein Produkt oder schon eine Idee. Ist es auch in Spätphasen, wo man sagt, ich bin eigentlich schon am Markt, ich habe schon was, aber ich denke trotzdem, ich brauche trotzdem nochmal 50 Millionen und ich glaube, das ICO richtig ist.
Ja, es geht ja so ein bisschen auch zurück auf, wie strukturierst du dein Fundraising im Kontext, wenn du über ein Token Geld einsammelst. Viele Projekte sagen jetzt, nee, wir können es nur einmal Geld einsammeln und deswegen müssen wir ein Mega-ICO machen. Aber man könnte natürlich auch zu verschiedenen Zeitpunkten Token ausgeben oder über Token Geld einsammeln. Und das an gewisse Milestones cappen oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Überlegungen gerade in der Szene, wie da ein effizienter oder besserer Prozess entstehen kann. Ich glaube, Projekte sollten zumindest einen Prototyp haben, irgendwas sollte auf dem Testnet laufen, es sollte ein bisschen weiter als nur ein White Paper, nur ein Konzept sein. Sollte es wirklich nur ein White Paper, nur ein Konzept sein, vielleicht macht das dann wirklich Sinn, erstmal traditionell über Equity Geld aufzunehmen, um einfach irgendwas zu entwickeln, um einfach zu testen. Geht da was? Passt da was? Habe ich frühe Datenpunkte, die ich danach auch der Community oder beziehungsweise meinen Anlegern präsentieren kann, dass da was funktioniert? Weil ich glaube, so ist es wahrscheinlicher, dass ich als Projekt mehr seriöser beziehungsweise wirklich interessierte und committete Anleger bekomme, die das Projekt nachher unterstützen, im Gegensatz zu extrem vielen Spekulatoren.
Okay. Ja, war, glaube ich, ein ganz guter Abschluss. Danke dir für deine Zeit. Wir gehen jetzt über zu den News. Da machen wir jetzt einen kurzen Break. Danke dir auf jeden Fall schon mal und finde ich hochinteressantes Thema. Mal schauen, wo das noch so hingeht. Bin mir sicher, da werden wir irgendwo in 3, 4, 5 Monaten nochmal ein Update haben und schauen, was sich bis dahin so entwickelt hat. Servus. Danke dir, Philipp. So, hi Raphael, inzwischen hast du es auch geschafft. Wir hatten etwas technische Probleme. Das,
weiß keine nicht, Ahnung. Ob es immer bei mir ist.
Ja,
das ist Schule.
Du durftest brav zuhören, aber sagen konntest du nicht.
Nee, ich durfte ja so Fleur spielen auf unserem Privatkanal und hab dir noch ein paar Sachen zugeschmissen.
Willst du damit sagen, ich habe keine Frage selber gestellt?
Nein, niemals. Du warst nicht komplett ferngesteuert.
Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, dann lass uns in die News reingehen. Ich würde gleich mal anfangen. News Nummer 1. Klarna hat einen Relaunch gemacht und ist jetzt rosa und will jetzt nochmal stärker auch wirklich aktiv gegen PayPal gehen. War jetzt keine so richtige Überraschung, aber ich glaube, so klar, wie es jetzt positioniert war gegen PayPal, war es in der Kommunikation nicht. Ich glaube, vom Modell schon, oder?
Vom Modell her schon. Rosa muss man jetzt irgendwie auch mögen. Was, glaube ich, sehr schade ist, oder ich zumindest sehr schade finde, ist, dass die Marke Sofortüberweisung verschwindet. Weil es war halt einfach, also A, eine sehr schöne Wortmarke, B, halt auch, damit verschwindet so ein bisschen Historie aus der deutschen Payment-Welt. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt hätte sein müssen. Kann man natürlich auch nachvollziehen, dass man sagt, man möchte jetzt in der Corporate Identity halt nur noch eine Marke haben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was so ein bisschen mit Wehmut zu betrachten ist. Gegen PayPal anzustinken dürfte interessant werden. Ist durchaus ein interessanter Kampf, der sich da entscheiden oder der sich da ausbilden wird. Gucken wir mal und holen uns schon mal eine Portion Popcorn, ne?
Ja, genau. Also ich fand nur interessant zum Thema Marke, ist vor, keine Ahnung, wann war es, 5, 6 Wochen hatten sie ja den Peer-to-Peer gelauncht und da eigentlich eine neue Marke positioniert mit Wayfi, zumindest mal in meinem Verständnis. Und auf der anderen Seite die jetzt viel stärkere Marke, die ja sofort war, jetzt abzuschaffen. So ganz verstehe ich es nicht, aber schauen wir mal. Vielleicht war Wayfi eher ein Experiment und war die Motivation dahinter.
Vermutlich gibt es eine Strategie, wir verstehen sie nur nicht.
Ja, wir verstehen eh nur die Hälfte, wenn überhaupt. Ja. Genau, zweiter Link geht so ein bisschen in dein Thema und können wir schon mal vorankündigen, einem Artikel, der sich noch im Draft-Modus befindet, aber durchaus bald mal rauskommt, Thema Security. Auch hier Kassenhack, MacBook für $1 gekauft. Ja, also auch Kassensysteme, was heißt auch? Jetzt so groß ist die Überraschung nicht, aber Kassensysteme sind teilweise auch sehr offen.
Ja, das erste Mal jetzt halt auch tatsächlich mal in Europa und auch nicht von einem klitzekleinen Player und auch nicht von irgendeinem Vendor in den USA aus den 60ern. Also das war ja vor 1,5, 2 Jahren, konntest du ja quasi wöchentlich lesen, wie irgendwelche Kassensysteme in den USA aufgemacht wurden und Kreditkartendaten und Kundendaten geklaut wurden. Ich glaube, der größte Hack war der Target-Hack, wo am Ende des Tages halt fast alle Debitkarten nochmal neu herausgegeben werden mussten. Wieder der Klassiker, Cyber Security, ja, Cyber, ja, es hat halt nichts damit zu tun, dass das aus dem bösen Internet kommt, sondern hat was damit zu tun, dass man seine Netzwerke auch so ein bisschen unter Kontrolle hat und weiß, was da gerade passiert. Und in diesem Fall halt mal den Preis für ein MacBook on the fly auf $1 runtergesetzt. Und da wunderten sich natürlich, warum der nur $1 kostet. Aber vielleicht ist das ja eine tolle Aktion. Es zeigt aber vor allen Dingen, wie frappierend einfach das war.
Ja, das ist.
Und da erzählt der Opa irgendwann mal Geschichten aus dem Krieg,
demnächst. Genau, auch wenn der noch nicht so lange her ist, in dem Fall. Ja. Genau, dann haben wir IoT-Artikel, der ja auch von dir kam. Da vielleicht auch nur die kurze Anekdote. Ich hatte ihn auf Facebook gepostet und leider hat ihn Facebook entfernt aufgrund von, sagen wir mal, Content, der nicht rein sollte. Jeder sollte den Artikel mal lesen und rausfinden, warum das denn passiert ist und welche Wörter den Facebook-Algorithmus getriggert haben.
Wenn ihr die zwei Wörter findet, die in Anführungsstrichen AI von Facebook dazu bringt, das Ding als nicht jugendfrei zu klassifizieren, alter Trottel, dann sagt Bescheid.
Ja, die AI ist doch, wo es nur eine Excel-Tabelle mit Wörtern drin, ja, wie es halt oft so ist. Genau. Ja. Dann wurde die Woche Verimi gelauncht. Dein schöner Vergleich war ja, hört sich an wie eine italienische Nudelmarke. Was ist das?
Ja, also aus Dipped wird Verimi. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich verstehe das mit den Kunstnamen und dass das echt schwierig ist. Und gute Namen zu finden, wo dann auch noch die Markenrechte und die URLs frei sind, ist super. Aber bei Verimi kriege ich echt irgendwie Hunger, ja, und denk an Vermicelli und nicht irgendwie an die Allianz, Axel Springer, die Bundesdruckerei, Daimler, Deutsche Bank, Lufthansa, Telekom, Co. und hier, die am Ende des Tages einen Identity Provider bauen sollen. Also Verimi, naja, gibt sicherlich bessere Namen. Aber hey, warum nicht? Lass mal wieder Geld ausgeben im Rebrand.
Und mal gucken, was der Kunde damit macht. Ja, wird er auch noch, ich glaube, wir werden da noch ein paar Mal drüber reden, über das Thema, vor allem auch mal die Kundensicht betrachten. Auf jeden Fall mal ein interessantes Feld, dass da was passiert. Ja.
Was ich schade fand, war, aus Dip kann man so etwas machen wie, ey, ich habe mich gedippt, du dich auch. Aus Verimi kann ich halt nicht so etwas machen wie ein Verb, ja? Ich habe mich geverimied. Was? Das funktioniert nicht, ja? Also da war Dip einfach cooleres Wort, auch wenn ich dann immer noch mal Hunger habe, ja, und immer so an Sahnedips und sowas denke. Ja, aber es wäre ververbifiziert werden können. Also ich hätte daraus ein Verb machen können. Aus dem
kann ich nichts machen. Klingt so ein bisschen wie im Kabel verheddert und das willst du nicht. Das willst du nicht als Bild, als Markenbild im Kopf haben. Ja, Amazon Cash haben wir als nächstes. So ein bisschen Barzahlen in UK. Man kann jetzt auch mit Cash bei Amazon zahlen. Jetzt für uns, da wir ja Bar zahlen, hatten wir ja auch mal schon mal im Podcast hier ja kennen, nichts Neues, aber trotzdem interessant, dass da mehr und mehr Wege aufgemacht werden, wie man zahlen kann. Ja, Thema Underbanked.
Ja, also Amazon Cash öffnet sich jetzt auch tatsächlich in Europa, wo man ja eigentlich manchmal so die Unterstellung hatte, Amazon Cash ist im Endeffekt nur für die Underbanked / die Leute, die nicht legal an eine Kreditkarte kommen können, / undokumentierte Immigranten und ähnliches, in den USA. Offensichtlich sieht Amazon einen Markt auch in Kontinentaleuropa an Prepaid Bedarf, sprich man kauft also im Endeffekt so etwas wie eine Guthabenkarte, lädt darauf Cash auf und kann dann damit bei Amazon einkaufen. Interessant, dass man das in UK macht. Auch interessant, dass man am Ende des Tages nicht den gleichen Namen verwendet, sondern tatsächlich einen unterschiedlichen Namen. Warum auch immer da schon wieder, sind wir wieder bei Namen und Branding, warum das jetzt schon wieder passiert. Aber es zeigt vor allen Dingen eins, Fragezeichen, ist Amazon UK schon gesättigt und man muss plötzlich an solche Randnebenkundengruppen ran? Fragezeichen.
Ja, bleiben wir bei Amazon. Amazon scheint in die Türkei zu gehen. Auf jeden Fall haben sie mal ein Office in Istanbul aufgemacht, das wohl nahe liegt, dass der Markt was passiert. Finde ich auch einen spannenden Schritt in Zeiten, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass die Situation durchaus angespannt ist in der Türkei. Da als große US-Company jetzt reinzugehen, finde ich interessant, aber ich glaube, der Markt ist groß genug oder es ist eine Region, wo halt bis jetzt Amazon nicht aktiv ist. So.
Ja, und also Timing ist interessant, tatsächlich jetzt in der nicht unbedingt der einfachsten politischen Phase für die Türkei. Das zweite, auch interessant, weil die Türkei ja durchaus ein Markt war, wo sich andere große E-Commerce-Player, Räusper, Rocket und Konsorten, sich ausprobiert haben, eine blutige Nase geholt haben und wieder rausgegangen sind.
Auch PayPal zum Beispiel. Ja? Ja.
Auch PayPal, also schon ein sehr interessanter Markt und auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Wird interessant, ob die tatsächlich nur ein bisschen spielen wollen und sich den türkischen Markt mal angucken wollen oder ob sie tatsächlich full-blown Amazon TR starten. Gucken wir mal, was da die Zeit
bringt. Also auch, wie gesagt, Booking.com hat ein riesen Thema gehabt, aber ich finde interessant und ja, und wie weit sie da reingehen. Haben ja auch jetzt in, glaube ich, auch vor 2-3 Monaten Zug.com gekauft in, ich glaube, Dubai oder irgendwo in den Emiraten, die ja auch, zwar jetzt nicht in der Türkei aktiv sind, aber durchaus in der Region. Das heißt, die Region scheint in Summe doch auf der strategischen Roadmap zu sein. Ja, Thema zu Apple Pay, jetzt unabhängig davon, ob sie jetzt in Deutschland irgendwann mal launchen oder nicht oder noch 5 Versuche brauchen. Hier Überweisungsfunktion mit Verifizierung per Ausweis. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht genau angeschaut, wie das funktioniert. Hast du das gesehen?
Ja, es gibt wohl in iOS 11 in den Pre-Betas wohl die Möglichkeit, dass du eine Überweisung auslöst und dann nochmal ein KYC machst, wo du am Ende des Tages so à la Cardscan deinen Ausweis einliest und da so ein Jumio drüber läuft, der dann im Endeffekt sagt, so ja, das ist jetzt der Otero. Interessant finde ich prinzipiell die Möglichkeit, eine der größten Diskussionen, die ich ja immer wieder habe, weil, Herr Gott, manchmal verstehen Leute halt auch einfach nicht die Systeme, mit denen sie da auseinandersetzen. Apple Pay hat ja überhaupt keine Identifikationsfunktion. Ja, also Apple Pay ist ja am Ende des Tages so etwas wie, ich hinterlege eine Karte und ansonsten autorisiere ich das mit einer Apple ID, die durch ein Passwort geschützt ist und dann noch durch einen Passcode und dann hinterlege ich dafür noch ein Fingerprint. Aber kein Mensch sagt mir, dass der Fingerprint zu mir passt, dass das nicht irgendwie der von meinem Hund ist oder dass das am Ende des Tages vielleicht sogar eine vollkommen andere Person ist. Jetzt reden wir tatsächlich das erste Mal darüber, dass wir probieren, in die Richtung Identity zu gehen und nicht Authorization. Das dürfte sehr interessant werden, weil man stelle sich vor, auch wenn Apple Pay jetzt sicherlich nicht der Mega-Erfolg ist, ist es sicherlich nicht unerfolgreich. Man stelle sich vor, dass ein gewisser Prozentsatz der Apple-Kunden nicht nur eine hinterlegte Kreditkarte hat, sondern jetzt auch noch einen hinterlegten Ausweis und damit eigentlich quasi voll KYC-fähig wird. Das würde mir bei einigen, also würde mir als Bank dann nochmal so ein bisschen den kalten Schauer den Rücken runterlaufen lassen, weil dann schaffe ich plötzlich etwas, was fast ein echter Bank-Account ist.
Genau, also das ist, glaube ich, eher das Interessante daran, ne? Wie du sagst, dass das Vehikel Überweisungsfunktion dafür benutzt wird, ist, glaube ich, ist ein anderes Thema, ja? Aber auf einmal wirklich diese Information hinterlegt zu haben, zu sagen, ich habe einen KYC, ne, da drin, ne, den ich irgendwo hernehmen kann, plus eine Karte zum Zahlen oder andere Sachen. Das wird interessant. Ne? Ja, dann haben wir unser Thema PayDirect hat jetzt ein Datenschutzthema zum Thema Sparkasse, in Anführungsstrichen Zwangsregistrierung. Dass es da jetzt Diskussionen drüber gibt, war meiner Meinung nach zu erwarten. Sobald du vor allem in Deutschland Leute zu irgendwas zwingst oder sie irgendwo registrierst, ohne sie zu fragen im Endeffekt, da poppen natürlich so Sachen hoch. Also hat mich jetzt nicht gewundert, ob das Sinn macht, lasse ich mal so ein bisschen dahingestellt. Ja, oder ob das ein verzweifelter Versuch ist zu sagen, jetzt hole ich mir mal User und wenn ich sie dazu zwinge. Ja.
Naja, also am Ende des Tages, das war mit Ansage. Ja, also den Ärger hätte man sich sparen können, wenn man sich nur so etwas anguckt wie Newsletter-Registrierung, wo du in Deutschland ein Double-Opt-In machen musst, dass du um Gottes Willen auch wirklich dem Menschen eine E-Mail senden willst. Und jetzt willst du die in einem Bankendienst silent hintenrum registrieren bei einem, erinnern wir uns, PayDirect ist ja in Anführungsstrichen nur technischer Dienstleister, ja, willst du den mal eben kurz die kompletten Kundendaten haben und schon mal einen Shadow-Account anlegen. Ich verstehe den Punkt, warum man das macht. Das ist ein sehr smarter Move. In jedem Land, nur nicht in Deutschland.
Ja, klar. Ne? Und auch und vor allem nicht als Sparkasse. Naja, nochmal doppelt. Ja, das ist gut. Ja, letzter Link, den wir hatten, passt auch ein bisschen zum ICO-Thema von vorne. Bitcoin oder Cryptocurrency geht immer noch durch die Decke und lässt auch, hat einer mal einen Vergleich gemacht zur 90er Jahre oder 2000er Blase, die dort auch mal, wo alles jenseits von Gut und Böse ist, was da jetzt momentan abgeht. Sind wir mal gespannt, wo es hingeht. Ja? Also der Kurs steigt jede Minute.
Ja, und ich ärgere mich immer noch, dass ich es nicht geschafft habe, irgendetwas zu kaufen, weil UX genau. Und so, ne? Aber also ist das, geht Bitcoin weg? Offensichtlich nicht. Geht Ether weg? Offensichtlich auch nicht. Muss man sich jetzt die anderen 500 Coins auch noch angucken? Offensichtlich ja. Also der Punkt, den ich fast schon wieder lustig finde, ist, mir hat letztens einer in London auf dem Weg raus aus der U-Bahn so ein Pamphlet in die Hand gedrückt, so frei nach dem Motto, wenn Sie Ihr Geld verzehnfachen wollen, investieren Sie jetzt in Bitcoin. Also wenn das nicht irgendwie der Manfred Krug der 2017er ist,
dann du meinst die Volkskrypto.
Die Volkskrypto, genau, war. Da war die.
Spätestens, wenn es vorne auf der Bildzeitung ist, dann verkaufe ich meine.
Dann aber schnell ins Paddelboot. Genau.
Gut.
Du hast noch einen Link, hast du quasi übersprungen, der so ein bisschen der fast eine Fortsetzung sein könnte von unserem IoT-Pay-Artikel. Und zwar bei Paythink gab es einen durchaus interessanten Artikel zu The Internet of Payments. Quasi die Fortsetzung von dem, was ich geschrieben habe, die Aufforderung, sich mal mit Payments im IoT-Sektor auseinanderzusetzen. Da werden ein paar weitere Ideen vorgestellt. Ob die jetzt unbedingt alle so machbar sind und ob das alles auch tatsächlich so passieren wird, andere Frage. Aber durchaus sehr interessante, auch fortgeführte Beispiele, Use Cases von dem, was wir in unserem Artikel angetreten haben.
Okay, stimmt. Hatte ich übrigens nicht absichtlich. Ich war zu schnell bei Amazon. Genau.
Das stimmt.
Gut. Ja, also fand ich, auch wenn es gar nicht so viele News waren, durchaus sehr interessante. Und wie gesagt, schade, dass du beim ersten Teil nicht dabei warst. Ich fand ICO durchaus eine interessante Diskussion.
Ich fand den super spannend, also auch sehr, sehr insightful. Ich bin ja nicht unbedingt so der absolute Krypto-Fan, aber durchaus auch schon gut erklärt und sehr, sehr nachvollziehbar gewesen. Ob man das jetzt alles gut finden muss und ob man das irgendwie alles auch so teilt, ist eine andere Frage. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Einführung in das Thema ICO.
Gut, dann zum Abschluss nochmal danke an unsere Sponsoren, SAC, Stolle und Heinz Consultants und neu diesen Monat der Bankverlag als Technologieunternehmen. Bieten die, glaube ich, unterschiedliche Sachen hinsichtlich bisschen Cybersecurity, bisschen E-Banking, bisschen bargeldloser Zahlungsverkehr an. Interessante Sache, gerne mal anschauen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Runde. Danke dir und bis dann. Ciao.